Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Von den Sadduzäern, die bestreiten, dass es eine Auferstehung gibt, kamen einige zu Jesus und fragten ihn: Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn ein Mann, der einen Bruder hat, stirbt und eine Frau hinterlässt, ohne Kinder zu haben, dann soll sein Bruder die Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen verschaffen. Nun lebten einmal 7 Brüder. Der erste nahm sich eine Frau, starb aber kinderlos. Dann nahm sie der zweite, danach der dritte und ebenso die anderen bis zum 7. Sie alle hinterließen keine Kinder, als sie starben. Schließlich starb auch die Frau. Wessen Frau wird sie nun bei der Auferstehung sein? Alle 7 haben sie doch zur Frau gehabt. Da sagte Jesus zu ihnen: Die Kinder dieser Welt heiraten und lassen sich heiraten. Die aber, die gewürdigt werden, an jener Welt und an der Auferstehung von den Toten teilzuhaben, heiraten nicht, noch lassen sie sich heiraten. Denn sie können auch nicht mehr sterben, weil sie den Engeln gleich und als Kinder der Auferstehung zu Kindern Gottes geworden sind. Dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose in der Geschichte vom Dornbusch angedeutet, in der er den Herrn, den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist doch kein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Denn für ihn leben sie alle. Evangelium Jesu Christi. Ja, die Sadduzäer waren eine hochrangige Gemeinschaft von Priestern aus Jerusalem, aus denen ihren Reihen stammten auch die hohen Priester. Ihre Geschichte geht lang zurück auf einen Priester namens Zadok, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Also wichtig ist noch eins: Die Sadduzäer lassen nicht die Propheten gelten, sondern nur die 5 Bücher Mose. Die sind für sie der Kanon, das, was wirklich an heiliger Schrift gilt. Und die kommen jetzt zu Jesus, und in den 5 Büchern Mose ist direkt von Auferstehung keine Rede. Das ist ein Gedanke, der sich erst allmählich entwickelt, zum Beispiel als Israel aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkommt, gab es etliche Stimmen, die das als eine Auferstehung des Volkes dargestellt haben. Aber der Gedanke einer persönlichen Auferstehung, der ist eigentlich erst so ab dem 2. Jahrhundert vor Christus entstanden, vor allem im 1. Jahrhundert. Also in den 5 Büchern Moses ist davon nichts direkt zu lesen. Wir kommen am Ende nochmal drauf mit dem Schriftbeweis, den Jesus da anführt. Ja, und es gibt eben im Gesetz dieses Leviratsgebot, heißt es. Also wenn ein Mann kinderlos stirbt und Brüder hat, dann sollen die Brüder die Frau nehmen und dem verstorbenen Bruder Nachkommenschaft zeugen, Söhne, wenn möglich. Also, dass da die Frauen schlecht wegkommen, die werden genommen und gehabt, und dienen dazu, Nachkommenschaft zu gebären, möglichst Söhne. Der andere war nicht so interessant. Das ist das eine Ding. Das andere Ding ist, dass da natürlich schon eine Vorstellung von Weiterleben drin steckt. Also warum denn der ganze Aufwand, könnte man sagen. Und die Antwort wird lauten, ja, weil es die Vorstellung gibt, dass der Verstorbene in seinen Söhnen irgendwie weiterlebt. Eine Vorstellung, die man gelegentlich auch heutzutage noch trifft. Obwohl der Glaube an eine Auferstehung wahrscheinlich ziemlich marginal geworden ist in unserer Welt. Wobei ich selber zugeben muss, dass ich die längste Zeit meines Lebens dachte, naja, der Glaube, das finde ich schon eine Hilfe, das Leben zu bestehen. Ob es dann eine Auferstehung, ob es dann ein Leben nach dem Tod gibt, naja, wenn es so wäre, das nehmen wir schon mit, aber wer weiß. Es hat sich inzwischen ein bisschen geändert, aber ja, meine Mutter sagte immer, ist noch keiner von den Toten zurückgekommen. Dann habe ich gesagt, doch Jesus. Ah ja, aber der zählt nicht. Ja, also diese Sadduzäer, dieses Leveratsgebot, das setzt ja übrigens auch Polygamie voraus, also dass das möglich ist, das war auch so. Und das war aber zur Zeit Jesu, also im ersten Jahrhundert vor Jesu Geburt, hat sich das gewandelt. Die Polygamie ging zurück zugunsten der Monogamie und dieses Leveratsgebot, dass also der Bruder die Witwe seines verstorbenen Bruders heiraten muss, das hat praktisch keine Bedeutung mehr gehabt. Jetzt kommen die Sadduzäer daher, graben dieses Gebot aus dem Gesetz aus, erfinden diese Geschichte und fragen Jesus, wer jetzt, also wenn es eine Auferstehung gäbe, dann müsste ja einer diese Frau haben, aber wer jetzt von den sieben? Also, das ist schon von, das hat so was Dummdreistes. Eine einfache Antwort, na, der erste natürlich. Aber das hat so was Dummdreistes, ja, da wird so ein Fall konstruiert, also wo man erstmal perplex ist, weil es wirklich so dumm ist. Und nicht weiß, was man sagen soll. Und das dient vor allem dafür, hat man den Eindruck, dass da Jesus vorgeführt wird. Sowas kann man sich nur einfallen lassen, wenn der Tod noch ganz weit weg ist und noch gar keine Ahnung davon hat, dass der nicht nur die anderen treffen könnte, sondern auch einen selbst. Und in dem Punkt befindet sich Jesus in einer komplett anderen Situation. Die Szene handelt in Jerusalem und Jesus ist nach Jerusalem gekommen mit der Ahnung oder mit der Vorstellung, dass er in Jerusalem verhaftet wird und gefoltert wird und getötet wird und aufersteht. Der hat eine ganz andere Beziehung zu seinem Tod. Der ist nicht ganz weit weg, am Ende des Lebens, aber das ist noch ganz weit weg. Für den steht es unmittelbar bevor. Und die Antwort, die er gibt, sind drei Sätze nur, während die Sadduzäer da ihr Ding in vielen Sätzen entfalten, sind drei Sätze, die nimmt da überhaupt keinen Bezug, weder auf den Fall und die Frage, noch auf was sie da mit ihm machen, sondern er sagt das, was er selber, was seine Erfahrung ist oder was sein Glaube ist. Es gibt nicht nur diese Welt. Für die Pharisäer gibt es nur diese Welt. Und in der denken sie auch das Fortleben, den Kindern halt. Aber es gibt nicht nur diese Welt. Es gibt auch noch jene Welt. Diese Welt, die wird charakterisiert durch das Heiraten. Es gibt andere Stellen im Lukas-Evangelium, also das Heiraten ist immer dabei, aber auch das Essen und Trinken, Schlafen und Aufstehen, Arbeiten, Bauen, Handeln und so weiter. Aber hier wird das Heiraten genommen. Das ist diese Welt. Und jene Welt, da wird nicht geheiratet. Und die gewürdigt werden, in dieser Welt sind wir, die wir da sind, irgendwie selbstverständlich. In jener Welt, in die kommt man, wenn man gewürdigt wird. Und dann sind die den Engeln gleich. Da ist dann auch irgendwie die unterschiedliche Wertung zwischen den Geschlechtern aufgehoben. Die Männer sind den Engeln gleich und die Frauen sind den Engeln gleich und darüber sind Männer und Frauen irgendwie sich auch gleich. Und die Engel sind unsterblich, die stehen vor Gott, die Auferstandenen, die sind Kinder Gottes. Die gehören zu Gott sozusagen. In den Adern, die sie nicht mehr haben, fließt sozusagen göttliches Blut. Sie leben das Leben Gottes mit. Das ist jene Welt. Ach, wie schön, möchte ich sagen. Was mir zu schaffen gemacht hat, ist der Satz mit dem Denn. Also in jener Welt, die an der Auferstehung von den Toten teilhaben, heiraten nicht, noch lassen sie sich heiraten, denn sie können auch nicht mehr sterben. Also heiratet man, weil man stirbt? Heiratet man, weil man Angst vor dem Tod hat? Nochmal weiter gesagt, essen und trinken wir und bauen und handeln und schlafen und stehen auf und heiraten und reisen und vergnügen uns und, was so unsere Welt ausmacht, aus Angst vor dem Tod? Gibt es diese Welt, weil es den Tod gibt? Also, das fand ich schon einen ziemlich kühnen Gedanken. Natürlich, wir müssen ja irgendwie, wollen wir unser Leben erhalten und deswegen müssen wir arbeiten und schlafen und wachen und essen und trinken und so weiter und handeln und so. Aber so allein funktioniert es ja nicht. Also was sicher stimmt, ist die Weise, wie wir leben. Die dient uns auch zur Ablenkung. Wir müssen nicht so viel denken. Das hat mal vor einiger Zeit jemand erzählt, eine Frau, die Therapie gemacht hat in ihren 50ern. Und da habe die Therapeutin zu ihr gesagt, ja, also jetzt sind Sie ja noch berufstätig und das verschafft Ihnen so viel Struktur und Ablenkung, dass Sie sich mit Ihren Lebensproblemen auch nicht wirklich beschäftigen müssen. Und die die Klientin hat mir dann erzählt, sie sei also ganz außer sich gewesen, so eine Unverschämtheit von dieser blöden Kuh. Wie kann die ihr sowas unterstellen? Sie sei doch ein reflektierter Mensch, Theologin übrigens, die sich da also mit den Fragen des Lebens und Glaubens auseinandersetzt. Habe ich sie wieder getroffen, Jahre später war sie im Ruhestand und sagte, die hatte recht. Die Arbeit und der Begegnung ist mir irgendwie aufgeräumt und hat ein bisschen was zu tun und so, ja, und hat Themen, mit denen man sich beschäftigen muss. Mit den wirklichen Problemen braucht man sich da nicht beschäftigen. Den kann man da ganz gut aus dem Weg gehen. Und davon hat insbesondere die Weise, wie wir leben, hat davon einiges. Wenn ihr nur mal dran denkt, der Club of Rome war in den 70er Jahren, hat er von den Grenzen des Wachstums gesprochen. Das wurde diskutiert, aber auf unser Verhalten hat es wenig Einfluss gehabt. Und so haben wir 50 Jahre, 40 Jahre munter weiter unseren Wohlstand ausgebaut und haben es uns gut gehen lassen, uns immer besser gehen lassen, weil gut ja anscheinend nicht gut genug war. Da hat immer noch was, immer fehlt noch was, es fehlt immer was. Ja, und jetzt stehen wir da und stellen fest, dass wir mit unserem Verhalten, unserem immer besser gehen, den Planeten an den Rand des Abgrunds und gebracht haben und unsere Mitbewohner auf dieser Erde, die Tiere und Pflanzen artenweise ausgerottet haben und weiter ausrotten. Wie kann man denn so blind sein? Wir sind's. Also die Weise, unsere Welt, die hält uns irgendwie blind. Die haben wir so eingerichtet, also wir sind die Täter, das hat ja niemand für uns gemacht. Die richten wir so ein, dass wir uns mit den Lebensproblemen nicht wirklich beschäftigen müssen. Auch mit dem Tod nicht. Schon gar nicht. Und anscheinend findet Jesus das Hauptproblem den Tod. Der uns im Leben in vielgestaltiger Weise begegnet, der irgendwie das Leben auch imprägniert. Überall dort, wo es nicht so läuft, wie wir das brauchen oder gerne hätten oder wünschen. Wo wir enttäuscht sind, das ist eine Form der Begegnung mit dem Tod. Das fängt schon als Kindern an, als wo wir von unseren Eltern nicht das bekommen, was wir brauchen würden. Und irgendwie lernen müssen, damit zurechtzukommen und uns eine Welt zu erschaffen, die das alles erklärt und in der wir leben können. Wo aber von dem, was wir da erlitten haben, als Mangel oder als Zurückweisung oder egal wie, in welcher Form, wo das natürlich alles andere unsere Welt sozusagen imprägniert. Also neben dem Berechtigten, wir müssen essen und trinken und wohnen und so weiter, ist unsere Welt auch etwas, was der Verdrängung existenzieller Fragen darunter des Todes dient. Also ich finde das eine gewaltige Aussage. Manchmal geht es mir so, wenn ich Nachrichten höre, denke ich, das ist irgendwie immer dasselbe. Der eine sagt X, der andere sagt dann X', der dritte sagt nicht X. Also das ist so, also alles ist ganz wichtig. Ja, irgendwo ist es auch wichtig, aber ist es wirklich so wichtig? Können wir unser Leben verlängern dadurch? Ja, das ist das nächste Problem, das wir haben. Viele würden gerne sterben und können es nicht. Also diesen Gedanken, dass es diese Welt gibt, weil es den Tod gibt, den finde ich wirklich ungeheuerlich. Das gibt uns, ich finde, der gibt uns auch einen Fingerzeig zu diesem Gewürdigtwerden. Wie kommt man denn in diese, in jene Welt? Also gewürdigt werden, das hat ja so zwei Seiten. Also jemand muss sich irgendwie, wenn jemand einen Nobelpreis kriegt, dann guckt man sich Leute an, die besondere wissenschaftliche Leistungen erbracht haben, und daraus wählt man dann einen aus, den man würdigt. Also da ist erstmal was auf der Seite derer, die gewürdigt werden sollen, aber die Würdigung selber, die kommt dann nochmal, für die ist man passiv. Der ist der Nobelpreisträger, der erleidet die mit Freuden, also, aber er tut, er macht es nicht, ja, sondern das wird ihm zuteil. Aber was ist sozusagen, was geht dem voraus, was ist die aktive Seite? Und da würde ich sagen, also wenn diese Welt existiert wegen der Verdrängung des Todes, dann finde ich es naheliegend, dass der Übergang in jene Welt oder dass man ein Kandidat wird, der gewürdigt wird, an jener Welt teilzuhaben, der ist, der sich diesem Tod stellt. Dem Tod, so wie er im Leben kommt. Ich habe es ja schon gesagt, als Enttäuschungen, als Verluste aller Art. Verlust von Jugend, also dem Altern, Verlust von Gesundheit, Verlust von Beziehungen, Verlust von Kraft und. Man könnte unser Leben wirklich als eine Verlustgeschichte ansehen. Bringt das Leben einfach mit sich. Verlust an Träumen, an Illusionen, was man mal hat werden wollen, was dann geworden ist. Verlust an der idealen Vorstellung von sich und dem Rest der Welt. Viele Verluste. Die, die sich dem stellen, die nicht komplett in dieser Welt aufgehen. Das sind die Kandidaten, die gewürdigt werden können, an jener Welt teilzuhaben. Da finde ich die Meditation eine Chance. Also, wenn wir versuchen, das, was wir da erleben, nicht umzubiegen, dass es in unser System passt, in unsere Welt passt, sondern im Gegenteil, dass gerade was wir in der Meditation an Grenzen erleben, wo es eben nicht so geht, wie wir es gerne hätten, wir nicht ruhig sind, wir nicht schmerzfrei hier sitzen, wir nicht im Frieden hier sitzen, wie auch immer, dass wir das geschehen lassen. Motto, dein Wille geschehe. Es geht nicht darum, dass es so läuft, dass es uns gefällt. Das heißt, gerade die, was wir an Grenzen erfahren, in der Meditation wie im Leben, das sind richtige Chancen für uns. Weil da geht es mit unserer Welt, mit dieser Welt, da klappt es nicht mehr. Da können uns die Augen geöffnet werden. Außerdem sind Grenzen immer ein Ort, wo man irgendwie so einen Eindruck von dem bekommt, was jenseits der Grenze liegt. Da kann man schon mal so rüber gucken. Bauen ein bisschen anders. Wir sind in der Nähe der französischen Grenze aufgewachsen, da standen wir schon mal und geguckt auch an. Die hatten dann andere Autos, Citroën und sowas, während wir VW hatten. Da kriegt man an der Grenze, da liegt was von jenseits in der Luft. Und darum beginnt jene Welt schon dort, wo sich ein Bürger dieser Welt den Grenzen, die das Leben bringt, stellt und an denen aushält. Jene Welt ist schon jetzt. Die steht uns schon offen. Ich glaube nicht, dass Gott auswählt. Er würdigt die, die sich den Grenzen im Leben, dem Tod im Leben stellen. Er würdigt sie. Ja. Noch ganz kurz zum Schluss. Ja, Jesus greift da die, bezieht sich, also es, wie gesagt, bezieht, weil die Sadduzäer nur die 5 Bücher Mose anerkennen, bezieht er sich auf 1 dieser 5, auf das 2, die Geschichte vom Dornbusch und dem Gottes Namen, das ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, geht voraus, das haben wir ja in der Lesung gehört, dass Gott sagt, ich bin der, ich bin sein. Sein ist sein. Das ist unendlich, absolut. Und der Gott Jakobs und Mose, Isaaks und Abrahams sein, heißt ja nicht nur, die haben halt den angebetet und hätten ja auch einen anderen anbetet, es war halt zufällig gerade der, das hat aber keine Bedeutung, sondern er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, weil die teilhaben an seinem Sein. Das ist die Idee, die dahinter steckt, dass dieses Sein, dass Gottes Treue und Gottes Zuwendung eben den Tod Abrahams und Isaaks und Jakobs überdauert. Da bleibt was. Und deswegen sind die, auch wenn sie tot sind. Denn für ihn leben sie alle, die in dieser Welt und die in jener Welt. Das ist schon ein gewaltiges Evangelium. Das würde nämlich auch heißen, dass der Sinn unseres Lebens, der Sinn dieser Welt in der Überwindung dieser Welt liegt. Dadurch, dass wir uns den Grenzen stellen und dadurch Kinder der Auferstehung werden.